بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Im Namen Allahs des Allerbarmens und Barmherzigen, Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala, dass sie die Sitzung zu einer segensreichen Sitzung macht, sodass wir aus ihr hervorgehen mit gestärktem Iman und mit vermehrtem Wissen vergebenen Sünden. Liebe Geschwister, heute inshallah ta'ala führen wir fort den Unterricht aus dem letzten Mal. Ich lese von der Stelle weiter, die wir heute vorhaben durchzugehen, inshallah ta'ala. Wir waren beim letzten Mal beim Zitat von Ibn Kathir rahimahullah ta'ala stehen geblieben. Und es geht weiter mit der Aussage des Autors, mit Allah ihm barmherzig sein. Er sagte, und einige Arten der Anbetung, die Allah uns befohlen hat, sind zum Beispiel der Islam, der Iman, der Ihsan. Und dazu gehört das Bittgebet, die Angst, die Hoffnung, das Vertrauen, das Verlangen, die Ehrfurcht, die Demut, die Furcht, die Zuwendung, das Bitten um Hilfe, das Bitten um Zuflucht, das Flehen um Beistand, die Opferung, das Gelübde und all die anderen Arten der Anbetung, die Allah uns befohlen hat. Sie alle sind für Allah zu verrichten. Und der Beweis hierfür ist die Aussage des Erhabenen, وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Und die Gebetsstätten gehören doch Allah. So ruft neben Allah niemanden an. Surat al-Jinn, Vers 18. Und wer etwas davon für jemand anderen außer Allah verrichtet, so ist er ein Götzendiener, ein Glaubensverweigerer. Und der Beweis hierfür ist die Aussage des Erhabenen, وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرٍ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. Und wer neben Allah einen anderen Gott anruft, für den er keinen Beweis hat, dessen Abrechnung liegt nur bei seinem Herrn, gewiss, den Ungläubigen wird es nicht wohler gehen. Surat al-Mu'minun, 23, Vers 117. Und im Hadith heißt es, الدُعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ. Das Bittgebet ist der Kern der Anbetung. Und der Beweis ist hierfür die Aussage des Erhabenen, وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ الدَّاخِرِينَ. Euer Herr sagt, ruft mich an, so erhöre ich euch. Gewiss, diejenigen, die sich aus Hochmut verweigern, mir zu dienen, werden in die Hölle gedemütigt eingehen. Das ist also ein Beweis für, sagt der Beweis hierfür gemeint für die Anbetung, für den Dua-Mensch. Und der Beweis für die Angst ist die Aussage des Erhabenen, فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Fürchtet sie aber nicht, sondern fürchtet mich, wenn ihr gläubig seid. Surat Al-Imran, Vers 175. Und der Beweis für die Hoffnung ist die Aussage des Erhabenen, wer nun auf die Begegnung mit seinem Herrn hofft, der soll rechtschaffen handeln und beim Dienst an seinem Herrn niemanden beigesellen. فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ مِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Surat Al-Kahf, Vers 110, die letzte Ayah. Und der Beweis für das Vertrauen ist die Aussage des Erhabenen, und verlasst euch auf Allah, wenn ihr gläubig seid. وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Vers 23, Surat Al-Ma'idah. Und er sagte, subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Und wer sich auf Allah verlässt, dem ist er seine Genüge. Surat Al-Talaq, Vers 3. Und der Beweis für das Streben, Raghba und die Furcht und die Demut ist die folgende Aussage des Erhabenen. كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. Sie pflegten sich ja mit den guten Dingen zu beeilen und uns in Begehren und Ehrfurcht anzurufen und sie pflegten vor uns demütig zu sein. Surat al-Anbiya, Vers 90. Und der Beweis für die Ehrfurcht ist die Aussage des Erhabenen, so fürchtet nicht sie, sondern fürchtet mich. فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخْشَوْنِ Surat Al-Baqarah, Vers 150. Und der Beweis für die Zuwendung ist die Aussage des Erhabenen, وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ Und wendet euch eurem Herrn ruhig zu und seid ihm ergeben, bevor die Strafe über euch kommt, worauf euch keine Hilfe zuteil werden wird. Surat Az-Zumar, Vers 54. Und der Beweis für das Bitten um Hilfe ist die Aussage des Erhabenen, إياك نعبد وإياك نستعين سورة الفاتحة Vers 5 Ebenso der folgende Hadith وإذا استعنت فاستعين بالله Wenn du um Hilfe bittest oder wenn du um etwas bittest oder wenn du um Hilfe bitten willst, dann so bitte Allah. Und der Beweis für das Zuflucht suchen ist die Aussage Allahs قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ und ebenso قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ und der Beweis für das Flehen um Errettung ist die Aussage des Erhabenen إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ Gedenke, als ihr euren Herrn um Hilfe anrieft. Da erhörte er euch, ich werde euch mit 1000 von den Engeln unterstützen, hintereinander reitend. Surat Al-Anfal, Vers Nummer 9. Und der Beweis für die Opferung ist die Aussage des Erhabenen, قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ Sagt gewiss, mein Gebet, mein Schlachtopfer, mein Leben und mein Sterben gehören Allah, dem Herrn der Weltenbewohner. Er hat keinen Teilhaber. Dies ist mir befohlen worden und ich bin der Erste der ihm Ergebenen. Und aus der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam heißt es, La'ana Allah man dhabaha li ghayrillah. Allahs Fluch ist auf diejenigen, die für andere außer Allah Opfer bringen. Und der Beweis für das Gelübde ist die Aussage des Erhabenen, يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا Sie erfüllen das Gelübde und fürchten einen Tag, dessen Übel sich wie im Flug ausbreitet. Surat Al-Insan, Surah 76, Vers 7. Das ist der Abschnitt, liebe Geschwister, den wir uns heute vornehmen möchten. Aus einem ganz einfachen Grund. Wir haben zuletzt über den letzten Unterrichten über den Begriff der Ibadah gesprochen und dass dieser sowie bestimmte andere Dinge Allah subhanahu wa ta'ala einzig und allein zustehen, als wir über die drei Kategorien des Tawhid gesprochen haben. Und jetzt könnte man sich fragen, was sind denn mögliche Arten von Ibadah, die nur Allah Azza wa Jal alleine zustehen. Und so hat der Autor, möge Allah subhanahu wa ta'ala ihm barmherzig sein, dieses Kapitel gewidmet, um einige dieser Ibadat aufzulisten, die für uns von entscheidender Bedeutung sind. Und darauf wollen wir inshallah ta'ala mehr eingehen, was diese bedeuten. Wenn wir Allah Azza wa Jal anbeten, dann geschieht dies, liebe Geschwister, genauso wie der Tawhid und der Iman verwirklicht werden kann, auf drei verschiedene Arten und Weisen, ganz logisch gesehen. Entweder ich verwirkliche die Anbetung, die Ibadah, durch das, was ich tue, wie zum Beispiel das Salah, oder durch das, was ich sage, wie zum Beispiel ein Tasbih, oder durch das, was ich im Herzen tue. Denn hier geht es um die Handlungen des Herzens. Und deswegen sagt der Autor, rahimahullah ta'ala, wie ihr euch im Text auch stehen habt, die Texte sind vielleicht unterschiedlich übersetzt, aber es ist kein Problem, sinngemäß, inshallah, ist alles ähnlich. Und einige der Arten der Anbetung, also Arten der Ibadah, die Allah uns befohlen hat, sind die folgenden. Und jetzt hat er viele aufgelistet, und diese aufgelisteten Art von Ibadah hat er hinterher bewiesen durch Ayat und durch Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Das ist kein Anspruch auf Vollständigkeit, aber wir haben ja gelernt, dass alles, was Allah subhanahu wa ta'ala angeordnet hat, alles, was Allah subhanahu wa ta'ala liebt, stellt im weitesten Sinne eine Form der Ibadah dar. Und deswegen, das sind einige davon. Wir werden uns natürlich vermehrt konzentrieren, jetzt inshallah, auf die Ibadat al-Qalbiyyah, das heißt die Ibadat, die man mit dem Herzen vollzieht, weil das auch die meisten sind, die hier aufgelistet worden sind, ausdrücklich zumindest. Der Autor sagte, zum Beispiel, der Islam. Wenn wir gucken auf den Islam, so wissen wir, später wird er im Laufe des Textes, für die, die schon weitergelesen haben, den berühmten Hadith von Umar ibn Khattab radiallahu ta'ala anhu uns erzählen, bei dem der Engel Jibril a.s. In der Gestalt eines Menschen zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gekommen ist und ihm diese Fragen, ein paar Fragen mehr gestellt hat. Und die entscheidenden Fragen waren ja, was der Islam, was der Iman, was der Ihsan. Und deswegen hat er damit begonnen. Er sagt, der Islam. Der Islam natürlich im weitesten Sinne beinhaltet die ganze Religion, aber im Zusammenhang mit der Auflistung, die der Autor danach erwähnt hat, gehen wir davon aus, dass er hier die Ibadat uns mitteilen möchte oder die Ibadat meint, die natürlich die Säulen des Islam darstellen und allem voran das Glaubensbekenntnis al-Shahadatan, die beiden Glaubensbekenntnisse, dass man sagt Shahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, das Glaubensbekenntnis, dass es keinen Gott gibt außer Allah und dass Muhammad der Gesandte Allahs ist. Das ist eine Ibadah, die in erster Linie eine Aussage darstellt. Natürlich ist sie gleichzeitig auch eine Ibadah, die man mit dem Herzen vollzieht, denn was bringt die Shahada einem Menschen, der sie zum Beispiel unter Zwang spricht oder der sie gar nicht meint, sondern möchte einfach nur diesen Satz aussprechen, glaubt aber nicht an das, was sich hinter diesen Worten verbirgt. Das zweite ist das Salah. Salah ist eine Handlung, das dritte ist die Zakah, Zakah ist eine Handlung, vierte ist das Fasten ist eine Handlung und das fünfte ist die Hajj und die Hajj ist zweifellos auch eine Handlung. Dann sagt der Iman, Iman besteht im Wesentlichen aus den sechs Säulen, den Iman an Allah, den Iman an seine Engel und den Iman an die Bücher Allahs, die Allah subhanahu wa ta'ala nach und nach offenbart hat, wie den Koran, die Tora, das Evangelium. Der Iman an die Gesandten und die Propheten, al-Iman bil-Rusul, bil-Anbiya, der Iman an den letzten Tag, beziehungsweise den Tag der Auferstehung, der Tag, an dem die Toten wieder zum Leben auferweckt werden, und der Iman an die göttliche Vorherbestimmung, al-Qadr. Diese sechs Säulen des Iman sind in erster Linie deutlich was? Im Vergleich zum Islam deutlich Ibadat, die mit dem Herzen vollzogen werden. Natürlich kann man das eine mit dem anderen nicht trennen, aber wenn wir Islam und Iman in ein Verhältnis setzen, dann meinen wir mit Islam das, was man tut und sagt, und mit Iman das, was man glaubt. Auch wenn, wie wir gesagt haben, der vollkommene Iman auch andere Dinge beinhaltet, als nur das, was man im Herzen trägt. Und der Ihsan hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam definiert. Ihsan kommt vom Arabischwort Husn. Husn ist die Schönheit oder das Gute. Und gemeint ist, dass man per Definition, dass man Allah subhanahu wa ta'ala so anbetet, als würde man ihn sehen können. Auch wenn man ihn nicht sehen kann, so soll man wissen, dass Allah subhanahu wa ta'ala einen sehen kann. Das ist die höchste Stufe, die man bei Allah azza wa jal als Diener erreichen kann. Und dann sagte er, und dazu gehört, also natürlich Islam, Iman und Ihsan, beinhaltet alles. Islam, das Mindeste, was man tun muss, damit man Muslim ist. Oder besser gesagt, im Vergleich zum Iman, das, was man an äußerlichen Taten vollzieht, sichtbaren Taten vollzieht. Iman, das, was man im Herzen glaubt. Ihsan, dass man dieses alles verbessert und auf beste Art und Weise umsetzt. Und was gehört jetzt zu denjenigen Gottesdiensten, was gehört zu den Ibadat, die man mit dem Herzen vollziehen kann? Er sagte, erstens, Ad-Dua, das Bittgebet. Dann die Angst, Al-Khauf. Dann die Hoffnung, Al-Raja. Dann das Vertrauen, Al-Tawakkul. Dann das Verlangen, Al-Raghba. Dann die Furcht, Al-Rahba. Dann die Demut, Al-Khushu'. Dann die Ehrfurcht, Al-Khashya. Die Zuwendung, Al-Inaba. Das Bitten um Hilfe, Al-Isti'ana. Das Bitten um Zuflucht, Al-Isti'adha. Das Flehen um Beistand, Al-Istighatha. Das Opfern, Al-Zabh. Das Gelübde, Al-Nadr. Und all die anderen Arten der Ibadah, die Allah uns befohlen hat, sie für Allah subhanahu wa ta'ala alleine zu verrichten. Wir sehen also, der Autor, möge Allah ihn belohnen, hat sich konzentriert auf die Ibadah, die mit dem Herzen vollzogen werden. Wenn jemand sich fragt, warum hat der Autor, möge Allah ihn belohnen, sich konzentriert auf diese Art von Ibadah, dann lautet die Antwort ganz einfach, weil das Fach, das sich mit den praktischen Ibadat auseinandersetzt, ist Al-Fiqh. Und wir beschäftigen uns jetzt gerade mit Aqidah. Und Aqidah ist das Fach, das sich im Wesentlichen mit der Ausübung im Herzen beschäftigt. Auch wenn man natürlich das eine vom anderen, wie wir mehrmals gesagt haben, nicht trennen kann. Jetzt sagt er, der Beweis hierfür ist die Aussage des Erhabenen. Er meint Beweis für was? Beweis, dass eine Ibadah von jemandem anderes verrichtet werden darf, außer für Allah. Dafür gibt es natürlich zahlreiche Hinweise im Koran al-Karim. Zum Beispiel sagte Allah subhanahu wa ta'ala, der bringt uns bei zu sagen, Iyaka na'budu. So. Und Iyaka na'budu bedeutet nicht einfach nur, wir beten dich an, sondern oder wir dienen dir, sondern bedeutet, dir alleine dienen wir. Oder dich alleine beten wir an. Und die Tatsache, dass dieses Wort dir vorangestellt wird und nicht zurückgestellt wird, wie wenn man sagt, ich bete dich an, ist was anderes als dich bete ich an. Diese Voranstellung weist darauf hin, dass diese Anbetung, dieses Dienen Allah Azza wa Jal ganz alleine gebührt. Und niemand anders. Das heißt, als würde der Diener in seinem Gebet sagen, O Allah, dich alleine bete ich an und neben dir bete ich niemand anderen an. Das ist ein Beweis. Und der Koran ist natürlich damit voll. Aber der Autor hat sich hier für eine Ayah entschieden aus Surah 72, Vers 18. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Und die Gebetsstätten gehören durch Allah, so ruft neben Allah niemanden an. Dann sagt er, rahimahullah ta'ala, und wer etwas davon für jemand anderen außer Allah verrichtet, so ist er ein Götzendiener, ein Glaubensverweigerer. Und der Beweis ist die Aussage des Erhabenen, وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهُ. Und wer neben Allah einen anderen Gott anruft, für den er keinen Beweis hat, dessen Abrechnung liegt nur bei seinem Herrn, gewiss, den Ungläubigen wird es nicht wohl ergehen. Damit wollen wir uns jetzt für die nächsten paar Momente beschäftigen. Er sagt, nachdem er erklärt hat, welche Arten von Ibadah es gibt, hat er einen Beweis gebracht von vielen Beweisen, dass diese Ibadah für Allah alleine und einzig verrichtet werden müssen und nur für ihn verrichtet werden dürfen. Denn das ist genau das, was sich aus der Aussage Ashhadu an la ilaha illallah ergibt. Wer sagt, ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah, und verstanden hat, was diese Aussage bedeutet, nämlich, ich bezeuge, dass niemand der Anbetung würdig ist außer Allah. Ich bezeuge, dass ich keinem außer Allah einen Gottesdienst, dass ich keinem außer Allah eine Ibadah widmen darf, der muss auch das umsetzen, was er gesagt hat. Insofern ist er ein Glaubensverweigerer oder ein Kafir, wenn er diese Aussage verletzt, in dem Sinne, dass er anderen außer Allah einen Gottesdienst erweist. Jeder Mensch, der eine dieser Sachen verletzt, auf die Art und Weise, wie wir es inshallah ta'ala gleich erklären werden, hat sein eigenes Glaubensbekenntnis zunichte gemacht, hat sein eigenes Glaubensbekenntnis verletzt. Deswegen ist es gefährlich. Genauso wie man in den Islam eintreten kann durch eine Aussage, indem man sagt, Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, genauso kann es auch passieren, dass man den Islam verlässt durch eine Aussage oder durch eine Tat, die diesen widerspricht. Und deswegen ist es wichtig, dass der gläubige Mensch nicht nur lernt, was er zu glauben hat, sondern auch lernt, was er zu leugnen hat. Denn der Glaube eines Muslims ist erst dann vollkommen, wenn er nicht nur den Gottesdienst Allah alleine widmet, sondern gleichzeitig auch den Gottesdienst allen anderen verweigert und jegliche Gottheit neben Allah leugnet und sagt, es gibt keine Götter neben Allah und an diese Götter nicht glaubt und sie erniedrigt, indem er nicht an sie glaubt und gar nicht an ihre Existenz glaubt. Der Autor sagt deswegen, nachdem er erklärt hat, welche Ibadat es gibt und was für Beweise es dafür gibt, oder welchen Beweis es dafür gibt, dass sie nur für Allah verrichtet werden dürfen, sagt er, was ist jetzt das Urteil einer Person, die diese Gottesdienste, diese Ibadat anderen außer Allah widmet. Er sagte, und wer etwas davon, also nicht alles, sondern nur eine einzige Sache davon, jemand anderem widmet außer Allah, so ist er ein Mushrik. So ist er ein Götzendiener und ein Glaubensverweigerer, auf Arabisch Kafir. So, und der Beweis hierfür, also erstmal ist er ein Götzendiener. Warum Götzendiener? Natürlich auf Arabisch heißt es Mushrik. Mushrik kommt vom arabischen Wort Sharaka. Sharaka heißt jemandem zum Teilhaber machen. Und wenn du ein Gebet nicht für Allah alleine machst, sondern für Allah und jemand anderes zusammen, dann ist Allah nicht mehr einzigartig, dann hast du dieses Gebet nicht mehr alleine für Allah verrichtet. Und so hast du ihn zu einem Teilhaber gemacht. Und das nennt man auf Arabisch Schirk. Per Definition, sprachlich als auch gesetzlich. Und deswegen, eine Person, die so etwas macht, ist kein Muslim. Eine Person, die so etwas macht, ist kein Muwahhid, jemand, den Tawhid, den islamischen Monotheismus umsetzt. Sondern so eine Person ist ein Götzendiener. Auch wenn er über sich selbst sagt, ich bin Muslim. Wenn er den anderen neben Allah dient, dann ist er ein Götzendiener. Besser ist, wenn man den arabischen Begriff Mushrik verwendet, weil Götzendiener ist ein bisschen zu speziell. Weil Götzendiener bedeutet, er dient bestimmten Götzen. Und unter Götzen versteht man bestimmte Statuen, zum Beispiel aus Holz oder anderem geschnitzt sind. Aber der Begriff Mushrik ist für jemanden reserviert, der irgendeine Kategorie des Tawhid verletzt hat, über die wir bereits in vorigen Unterrichten gesprochen haben. Ja? Deswegen, man könnte besser wäre es vielleicht zu sagen, Polytheist, aber auch der Begriff Polytheist bedeutet viel, jemand, der viel Götterei betreibt, mehreren Göttern gleichzeitig dient. Auch das, wie ihr hört, den Begriff Gott, sobald du den Begriff Gott hörst, auf Arabisch Ilah, verletzt du dadurch, durch diesen Polytheismus, eine Kategorie von drei Kategorien des Tawhid, und zwar den Uluhiyya-Tawhid. Okay? Das heißt, wenn jemand glaubt, es gibt zwei Schöpfer, dann hat er diesen Tawhid, dann ist er kein Polytheist per Definition, sondern könnte immer noch sein, dass er einem einzigen Gott dient. Aber im Islam per Definition unter Mushrik verstehen wir jemanden, egal ob er die Rububiyya verletzt oder ob er die Uluhiyya verletzt oder ob er die Namen und Eigenschaften Allahs verletzt, das heißt den Glauben daran. Deswegen besser, wenn wir den Begriff Mushrik verwenden und wir meinen damit unter anderem Götzendiener, unter anderem Polytheisten oder wie auch immer man das meint. Und er ist gleichzeitig ein Kafir. Ein Kafir ist das Gegenteil von einem Muslim, das heißt, er hat die Gemeinschaft der Muslime verlassen. Was ist das Verhältnis zwischen Kafir und Mushrik? Das Verhältnis ist, dass der Schirk ist eine Unterkategorie des Kufr. Das heißt, jeder, also sprachlich gesehen auch, jeder Mushrik ist ein Kafir. Jeder, der andere neben Allah anbetet, ist kein Muslim, ist ein Ungläubiger im islamischen Sinne. Aber es kann sein, dass eine Person kein Muslim ist und trotzdem an gar nichts glaubt und er gar keinem Gott dient. Also weder dem wahren Gott noch den falschen Göttern. Deswegen kann man sagen, jeder Mushrik ist ein Kafir, aber nicht jeder Kafir ist ein Mushrik. Das kann man sich merken, dass das Verhältnis dieser beiden Begriffe zueinander. Der Beweis hierfür, dass eine Person, sobald sie einen Gottesdienst jemand anderem erweist, außer Allah, dass er ein Glaubensverweigerer ist oder ein Kafir ist, und am besten man benutzt den Begriff Kafir, weil das das arabische Fachwort ist, wir verstehen darunter im Deutschen meistens den Ungläubigen, aber per Definition gemeint ist jemand, der kein Muslim ist. Welche Kategorie auch immer angehört, ob er jetzt ein Jude ist oder Christ ist oder Atheist ist oder Polytheist ist oder was auch immer, das spielt jetzt erstmal keine Rolle. Er ist ein Kafir, er ist jemand, der nicht Muslim ist. Allah sagte subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرٌ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. Und wer neben Allah einen anderen Gott anruft, was ist mit Anrufen jetzt gemeint? Dua. Und das wollen wir jetzt gleich in Scharata darauf näher eingehen. Denn eine der Formen des Anbetens ist der Dua. Der Dua ist natürlich nicht in erster Linie eine Angelegenheit des Herzens, sondern es ist etwas, was man ausspricht. Das Bittgebet, so übersetzt man es meistens. Hier ist es mit Anrufen übersetzt worden, der Ayah. Dieser Dua, wenn du ihn, das ist eine Form der Anbetung Allahs, wenn du ihn jemandem anderen widmest außer Allah, so sagt Allah subhanahu wa ta'ala, wer neben Allah einen anderen Gott anruft, für den er keinen Beweis hat, dessen Abrechnung liegt nur bei seinem Herrn. Das ist eine Androhung für die Person, die so etwas macht. Das heißt, er wird mit Allah wird mit ihm abrechnen am Tag der Auferstehung, zweifellos. Und das Urteil ist, dass er ungläubig ist, denn Allah sagte gewiss, den Ungläubigen wird es nicht wohlergehen. Innahu la yuflihu al-kafirun. Und vielleicht, wenn jemand diese Ayah liest, stellt sich eine Frage, die lautet, was ist, wenn er doch dafür einen Beweis hat? Weil die Ayah übersetzt heißt, wer neben Allah einen anderen Gott anruft, für den er keinen Beweis hat, dessen Abrechnung liegt nun bei seinem Herrn. Da könnte er sagen, okay, aber was ist, wenn er einen Beweis hat dafür? Wir sagen, diese Frage stellt sich nicht. Weil es gibt keinen Beweis dafür, dass man jemanden anderes anbeten darf, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen, diese Aussage hat keine einschränkende Bedeutung. Das ist keine einschränkende Bedeutung, das ist keine Bedingung. Das heißt, seine Abrechnung liegt nur dann bei Allah, wenn er dafür keinen Beweis hat. Wenn er einen Beweis hat, dann liegt das nicht damit gemeint. Sondern diese Aussage ist eine beschreibende Aussage. Das ist ein eingeschobener Nebensatz. Der eingeschobene Nebensatz kann entweder eine Bedingung sein, ist aber hier keine Bedingung, hat keine Bedeutung eines, hat nicht, ist keine Kondition, keine Bedingung, sondern es hat einen beschreibenden Charakter. Ja? Hat einen beschreibenden Charakter. Das heißt, du kannst auch die Ayah diesen Teil auslassen, um die Bedeutung zu verstehen. Du kannst auch so sagen, und wer neben Allah einen anderen Gott anruft, dessen Abrechnung liegt nur bei seinem Herrn. Genauso wie es heißt, einen anderen Gott anruft. Ist damit gemeint, dass es andere Götter gibt neben Allah? Die Antwort lautet, wenn du meinst wahre Götter, so lautet die Antwort nein. Wenn du aber meinst falsche Götter, die Antwort lautet ja. Denn per Definition, jeder Gegenstand oder jede Person, dem du einen Gottesdienst erweist, so ist diese Person dein Gott. Du hast diese Person dein Ilah, du hast ihn zu deinem Gott ernannt, gemacht, durch deine Anbetung. Denjenigen, den du vergötterst, das ist dein Gott. Sprachlich gesehen, das ist hier damit gemeint. Ansonsten wahre Götter gibt es natürlich neben Allah subhanahu wa ta'ala niemanden. Der erste Begriff, die erste Ibadah, ist, wie gesagt, der Begriff des Dua. Der Autor sagte, bevor wir über den Begriff gehen, gucken wir uns den zweiten Hadith auch an, er sagte, Ad-Dua'u Mukhul Ibadah. Das ist ein Hadith, der über den Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert wird, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt habe, der Dua, das Bittgebet, ist der Kern der Anbetung. Das heißt also, beim Anbeten Allahs geht es im Wesentlichen um das Bittgebet. Und deswegen auch beim Salah. Wenn du im Gebet stehst, der edelste Teil des Gebetes ist das Stehen vor Allah subhanahu wa ta'ala, bei dem du Allah Koran vorliest, die edelsten Worte. Und bei dem du Allah bittest. Denn wenn du die Fatiha sprichst, sprichst du ein Bittgebet zu Allah gleichzeitig. Oder wenn du Allah lobpreist nach der Erhebung aus der Verbeugung. Oder wenn du ein Bittgebet sprichst, ein Qunut-Bittgebet bei zum Beispiel beim Wittergebet. Das alles, wie gesagt, warum? Weil in dieser Position sprichst du mit deinem Herrn, subhanahu wa ta'ala, und das ist eine wunderbare Umsetzung und Verkörperung des Tawhid, des islamischen Monotheismus. Warum das so ist, werden wir inshallah ta'ala demnächst erfahren. Uns geht es jetzt um den Begriff des Dua. Unter Dua verstehen wir im Allgemeinen das Bittgebet oder das Anrufen Allahs. Und der Autor hat hier einen Hadith erwähnt, der, was die Authentizität angeht, umstritten ist. Denn ihr wisst, im Islam, wir akzeptieren nicht einfach alles, was erzählt wird über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, sondern jede Überlieferung, die dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zugeschrieben wird, wird geprüft anhand anerkannter und bekannter und wissenschaftlicher Methoden aus der Wissenschaft der Hadithe, aus der Hadithwissenschaft. Und die Gelehrten der Hadithwissenschaft sind diejenigen, die überprüfen können und uns mitteilen können, ob ein Hadith den Grundsätzen entspricht, den Grundsätzen der Überlieferung, die Überlieferungsbedingungen entspricht oder erfüllt, sodass wir diesen Hadith dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zuschreiben dürfen. Mehr dazu, wie gesagt, in der Wissenschaft der Hadithe. Dieser Hadith ist laut Al-Imam al-Tirmidhi, also dieser Hadith erstmal, den der Autor erwähnt hat, ist an sich umstritten. Das bedeutet, nicht alle Gelehrte sind der Meinung, dass dieser Hadith ein authentischer Hadith ist über den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Aber das gilt nur hinsichtlich der Überlieferung. Ansonsten, was die Wortbedeutung angeht, was die Bedeutung des Hadithes angeht, so ist es zweifellos ein korrekter Hadith. So ist es zweifellos, was die Bedeutung angeht, ein korrekter Hadith. Aber was diesen Wortlaut angeht, so sind die Gelehrten darüber unterschiedlicher Ansicht. Imam al-Tirmidhi rahimahullah ta'ala sagte, er ist Gharib. Und Gharib ist ein Hinweis bei Imam al-Tirmidhi, dass dieser Hadith da'if ist. Aber spätere Gelehrte, zum Beispiel die Muhaqqiqun des Musnad, das sind diejenigen Gelehrten, die den Musnad von Imam Ahmad rahimahullah ta'ala editiert haben, überarbeitet haben, die Hadithe untersucht haben, sie haben gesagt, der Hadith ist Hasan li ghayrihi. Das heißt, sie sind der Meinung, dass der Hadith Hasan ist und die Schwachstelle im Hadith ist Ibn Lahi'a, und Ibn Lahi'a ist jemand, über den die Hadith-Gelehrten unterschiedliche Ansichten vertreten. Imam Ibn Hajar al-Asqalani zum Beispiel, auch ein Imam der Hadith-Wissenschaften, er ist zum Beispiel auch der Meinung, dass dieser Hadith authentisch ist. Er ist auch der Meinung, dass dieser Hadith authentisch ist. Und das gleiche gilt für Sheikh Ahmed Shakir, rahimahullah ta'ala, einer der zeitgenössischen Gelehrten, die verstorben sind, möge Allah mit ihnen barmherzig sein, des letzten Jahrhunderts christlicher Zeitrechnung. Und manche Gelehrte, waren der Ansicht, dass diese Überlieferung von den späten Gelehrten unauthentisch ist, wie Sheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihnen allen zufrieden sein. Aber wie wir gesagt haben, diese Sache ist für uns nicht erheblich. Ich wollte nur darauf hinweisen, weil manche Leute, wenn sie einen Hadith sehen und sehen, dass ihr Lehrer oder ihr Gelehrter, dem sie viel vertrauen, diesen Hadith als authentisch eingestuft hat, dann denken sie, dass die Sache hiermit abgeschlossen ist.